Ja, liebe Freunde und Freundinnen von Einfach mal Luppen, wie ihr ja in letzter Zeit schon ein, zwei Mal gehört habt von uns, können mittlerweile alle regulären, aber auch alle Folgen, die wir jetzt über den Sommer nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, auch auf Campfire gehört werden, einer Podcast-Plattform bzw. App, die in Zukunft, da sind wir uns sehr sicher, einfach nochmal dem Zuhörer oder der Zuhörerin mehr Spaß bietet beim Podcast hören, weil man einfach nochmal aktiver mit uns in Kontakt treten kann und während der Folgen eben kommentieren kann, Fragen stellen kann, auf die wir dann einfach nochmal etwas direkter eingehen können. Und da die Anzahl, die dort zugelassen aktuell noch ein bisschen begrenzt ist, weil das alles noch gerade in einer Testphase ist, könnt ihr euch aber trotzdem auf www.joincampfire.fm mit eurer E-Mail-Adresse schon mal registrieren lassen und eben auf die Warteliste kommen und werden dann Schritt für Schritt immer mehr Leute dazugeholt. Und ja, wir freuen uns drauf, auch mit euch dort in Kontakt zu sein. Und dort gibt es eben nochmal die Möglichkeit, ein bisschen mehr Begleitmaterial zum Beispiel zu sehen. Ansonsten auch ein Gast, das war jetzt dieses Jahr, auf den wir uns sehr gefreut haben, so von Ossi zu Ossi oder drei Ossis am Mikro, war die Folge mit Jan Ullrich, weil das natürlich auch ein bewegtes Leben, eine bewegte Sportlerkarriere war, die er da erlebt hat mit, glaube ich, gibt wenige, wo man sagen kann, mit allen Höhen und Tiefen. Und der die Ausbildung in der DDR genossen, erlebt, macht euch euer eigenes Bild, wie man es dann nennt, auf jeden Fall dort erlebt hat und wo Felix und ich das auch super spannend fanden, einfach sich mit ihm zu unterhalten und dann eben aber auch wirklich auf sämtliche Höhen und Tiefen einzugehen. Und das war schön, die Möglichkeit zu haben, weil wir alle, glaube ich, erinnern uns an eine Zeit, wo er nicht er selbst war, wo man Videos, Bilder, was auch immer gesehen hat, die einem selbst wehgetan haben. Das ging mir auch so, muss ich zugeben, weil ich immer großer Fan war. Und das jetzt alles mal so reflektiert mit ihm zu besprechen, war für uns eine besondere Folge. Und ich glaube, dass man die sich sehr, sehr gut anhören kann, ein paar Sachen verstehen kann, ein paar Sachen nachvollziehen kann, vielleicht auch ein paar Sachen nicht nachvollziehen kann und immer noch kritisch sieht. Dafür ist ja dieses Medium, da könnt ihr euch alle euer eigenes Bild machen. Trotzdem hat uns die Folge sehr viel Spaß gemacht und kann auch verraten, dass wir vor dieser Folge zwar Kontakt aufgenommen haben für diesen Podcast, aber sonst nie groß was miteinander zu tun hatten und seitdem wirklich hier und da in Kontakt sind. Also da spricht ein sehr reflektierter Mensch, der, glaube ich, auf eine tolle Sportlerkarriere zurückblicken kann, der aber gleichzeitig auch, glaube ich, aus Fehlern gelernt hat. Also viel Spaß und wir freuen uns natürlich auch bei etwas älteren Folgen oder die ihr schon mal gehört habt, natürlich immer wieder auch über Kommentare dazu, weil manchmal hört man sie auch nochmal mit einem ganz anderen Blick als zu der Zeit, wo wir aufgenommen haben. Viel Spaß, Luppen mit Jan Ullrich.
Leicht heben über den Doppelbühr weg, Bühr weg.
Einfach mal lupen.
Ja, es ist soweit. Wir haben ihn ja in unserer letzten normalen Folge schon groß angekündigt. Und ich muss zugeben, wir freuen uns wirklich sehr, dass wir hier einen der deutschen Sporthelden begrüßen dürfen heute. Und mal so von Rostocker zu Rostocker. Herzlich willkommen, Jan Ullrich, bei Einfach mal lupen. Schön, dass du dabei bist.
Schönen guten Abend an alle. Ich freue mich sehr. Ja. Bin ziemlich aufgeregt.
Ja, wir haben schon im Vorgespräch ein bisschen erzählt hier und da ist dir auch aufgefallen, dass auch Felix heute hier dabei ist. Wie immer, würde ich fast sagen. Von daher auch Felix, auch hallo an dich, ne?
Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zu meinem Podcast.
Gerne. Von wo bist du jetzt zugeschaltet, Felix?
Wir sind lustigerweise beide gerade an einem Ort, bei Toni zu Hause, nur in verschiedenen Zimmern. Wir sind beide jetzt in Madrid.
Okay.
Hat sich mal ergeben heute. Das ist auch selten.
Ich dachte, du bist da beim Handball.
Ja, das wäre ich auch gerne. Ja, die spielen gerade, stimmt. Aber naja, zum Halbfinale bin ich dann wieder da, zu den wichtigen Spielen.
Ja, klar.
Nee, aber Jan, wir starten immer mal mit so einer einfachen Frage, ne? Die darf ich immer stellen, die aber nicht nur einfach, sondern auch wichtig ist. Und die lautet einfach: Wie geht's dir denn?
Mir geht's sehr gut, muss ich sagen. Also, das war ja, ich habe ja Ende letzten Jahres im Dezember dann die Doku vorgestellt, präsentiert, wo ich doch fast 2 Jahre dran gearbeitet habe. Und das Echo war sehr gut und es wurde sehr gut aufgenommen. War für mich nicht leicht, Aber ich habe mich da durchgekämpft und dann war Weihnachten mit den Kindern, mit der Familie. Und jetzt motiviert in das neue Jahr gestartet. Also mir geht's gut, bin gesund, bin motiviert.
Das ist sehr schön.
Also wir sind auf jeden Fall, um das mal vorne wegzusehen, wir sind natürlich bestens vorbereitet. Wir haben natürlich beide die Doku geschaut. Also unabhängig davon, es war ja sehr bewegt und da besprechen wir bestimmt auch ein paar Teile jetzt heute hiervon. Aber fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr mutig. Es gibt ja viele Leute, die haben eine Doku, da ist heiter Sonnenschein von Anfang bis Ende. Und die Geschichte so zu erzählen, sich dem auch nochmal zu stellen, also da auf jeden Fall schon mal Respekt dafür. Also fand ich sehr interessant.
Dankeschön. Ja.
Muss ich sagen, hab das auch an einem Stück durchgeschaut.
Super, freut mich sehr.
Also siehst du, ich habe die letzte Folge gestern Abend noch geschaut. Das, also brandaktuell, ja, brandaktuell. Trotzdem, Jan, so kommen wir mal so nochmal in die Aktualität. Wie sieht denn so ein normaler Tag von dir jetzt so zur Zeit aus? Oder gibt es normale Tage überhaupt?
Also es ist immer so, also ich setze ja auch Prioritäten und ich war bei meinen Kindern, die wohnen ja im Allgäu und ich wohne ja mittlerweile jetzt wieder in Merdingen in Nähe von Freiburg. Und da habe ich mir wirklich Zeit genommen über Weihnachten, Silvester, dann auch noch so lange wie die Ferien gingen. Das ging ja noch die erste Woche rein dann, bis zum 7.1. und noch ein paar Tage länger. Und jetzt starten wir langsam wieder so mit unserem Jahr. Und sind morgen zum Beispiel bei einem Sponsor von mir und starten jetzt nicht so hektisch rein. Also ich wollte jetzt auch nicht unbedingt mich übernehmen jetzt dieses Jahr gleich, aber wir haben sehr, sehr gute Ideen und starten relaxed rein, dass wir auch unsere Vorsätze, die wir uns so genommen haben, auch schaffen, dass wir nicht überreizen.
Ja.
So ein Tagesablauf ist normalerweise, mache ich ein bisschen Sport. Und Priorität haben immer die Kinder, wenn die rufen. Wenn ich irgendwie kann, bin ich dann auch bei meinen Kindern natürlich. Und ansonsten versuche ich halt habe ich jetzt nicht so einen Tagesablauf, der mega stressig ist. Aber ich nehme mir immer so ein bisschen so eine Tagesaufgabe vorher.
Ja, das ist auch, wir haben auch schon hier über Vorsätze gesprochen, so in den letzten Folgen. Toni hat gesagt, er isst jetzt keine Süßigkeiten mehr bis zum Juni. Das verfolgen wir auf
schwer
jeden Fall
genug,
auch, ob er das durchhält. Ja. Bis jetzt hast du noch durchgehalten, oder, Toni? Nochmal kurzes Update.
Ja, bis jetzt habe ich durchgehalten. Ich habe ja gesagt, also es gibt zwei Ausnahmen. Das ist einmal mein eigener Geburtstag und das Geburtstag von meinem kleinsten Sohn. Der fällt in diesen Zeitraum. Ansonsten werde ich das durchziehen, ja.
Ja, mal gucken.
Bist du denn so, liebst du Süßigkeiten oder hast du übertrieben mal? Oder?
Ja, übertrieben nicht. Ich meine, du weißt ja, wie es ist, ne? So viel Sport, wie man macht, sieht man es ja gar nicht oder merkt man es gar nicht. Aber genau. Irgendwie läuft man doch wieder immer irgendwie in so einen Dezember rein, wo man irgendwie so dann so ein bisschen ist, dann denkt man, okay, jetzt kommt eh bald Weihnachten, jetzt brauchst du auch nicht anfangen, nichts zu essen, dann über Weihnachten ist sowieso klar und dann denkst du dir nach Weihnachten, ja komm, jetzt vor Ende des Jahres brauchst du jetzt auch nicht mehr und der Dezember ist schon der ungesundste Monat und dann habe ich mir wirklich vorgenommen, zu sagen, pass auf, die letzten Jahre habe ich es immer so gemacht, dass ich einen süßigkeitenfreien Januar gemacht habe und jetzt habe ich gesagt, okay, jetzt beweise ich mir mal selbst, dass das auch ein halbes Jahr geht.
Ein halbes Jahr?
Sagen wir mal so,
das ist stark.
22. Januar, bis hierhin ist alles okay.
Ja, ich habe ja
dein Geburtstag, 4. Januar hattest du ja Geburtstag, ne?
Am 4. Genau, Januar? Genau. Okay. Ja, da kann ich natürlich die Torte nicht ablehnen. Ja, ne? Wenn natürlich. Die Familie dir die Torte bringt, kannst du nicht sagen, nee, ich esse nicht. Also
richtig.
Das habe ich mitgenommen.
Das werden wir auf jeden Fall verfolgen. Ja, Toni hat die Doku angesprochen. Du hast auch schon gesagt, Jan, dass das Feedback sehr positiv war. Ich meine, wir beide können das ja auch bestätigen. Aber mal rein dir persönlich, ohne das Feedback von anderen, hat sie dir auch gefallen? Ist es so rausgekommen, wie es dir gewünscht hast?
Das Ergebnis war hervorragend, muss ich sagen. Also da lag ja meine größte Angst. Also meine Angst lag darin, das hat mich ja über viele, viele Jahre eben blockiert, dass ich wollte keine in die Pfanne hauen. Wollte aber meine Leistung auch nicht unbedingt komplett runterschmiegen. Ich wollte es eigentlich so sagen, wie es damals war, mit einem riesen Abstand, mit vielen Jahren dazwischen. Und dass es schwer war. Und irgendwo habe ich auch das Gefühl, ja, ich musste die Hose runterlassen, was auch nicht so schön ist, weil Privatsphäre bin ich als Mecklenburger. Ich glaube, wir haben da schon unsere eigenen Geschichten, aber das war für mich überhaupt nicht leicht und ich wusste auch nicht, wie die Fans reagieren.
Klar.
Und so wie es aber das Feedback wiederkam, bin ich total erleichtert, muss ich sagen. Also hat mich wirklich, das war nochmal so ein richtiger schöner Ausklang. Wir hatten unglaublich viele Fanbriefe und viele, viele, viele Leute haben sich auch wirklich Zeit genommen und haben haben seitenlange Mails und auch Briefe geschrieben. Also das ist, ich habe mir auch alle durchgelesen. Das war so faszinierend, wie das aufgenommen wurde. Und da bin ich super froh drüber.
Ja. Also ja. Ich muss auch sagen, also natürlich, wir haben das ja damals auch wirklich immer verfolgt und waren natürlich noch sehr jung und dann irgendwie hat man das teilweise dann nur noch über Schlagzeilen verfolgt und wir wissen ja auch, wenn man in dem Geschäft ist, dass immer viel geschrieben wird, was da alles genau dahinter steckt, weiß man dann nicht, aber wenn dann so eine Doku siehst, dann hat man einfach ein Verständnis dafür und ich glaube, das kann man auch jedem empfehlen, sich diese Doku anzuschauen, um mal ein bisschen Verständnis dazu oder dafür zu entwickeln, was dann hinter diesen Schlagzeilen auch steckt, ne?
Ja, ich bin auch wirklich überrascht, muss ich sagen, über wo ich hinkomme. Die Leute haben das gesehen und also sparen auch nicht mit Lob. so gut habe ich es eigentlich gar nicht erwartet, ja. Weil du siehst es ja mit anderen Augen noch, ja. Du willst ja, also du hast ja deine Barrieren aufgebaut über so viele Jahre und die musst du erstmal einreißen und das, wie gesagt, war nicht leicht. Jetzt fühlt sich's leichter an. Also auf alle Fälle und jetzt habe ich auch das Gefühl, ich habe das hinter mir gebracht, es ist erstmal ausgesprochen und jetzt kann ich wieder erleichtert in das neue Leben gehen, ja.
Oder in die Zukunft. Aber um da direkt mal, also wir wollten ja logischerweise sowieso drüber sprechen, aber da direkt mal rein, weil du es gerade selbst ansprichst, ist dann schon natürlich die Bestätigung, dass dich das natürlich viele Jahre auch belastet hat, oder? Dieses Unausgesprochene und dieses Bild. Also ich glaube ja, man sagt ja immer, Ehrlichkeit währt am längsten und man weiß dann, wie schwer das in dem Moment ist, weil man natürlich irgendwie, so wie du sagst, auch seine ganzen sportlichen Erfolge jetzt nicht sich komplett abschreiben lassen will und dass man natürlich auch mit jedem Jahr denkt, okay, jetzt wird es irgendwie schwieriger dann, weil man mit jedem Jahr, dem man wartet, denken die Leute, okay, jetzt kann er ja eh nicht mehr anders und wartet nur. Also ist es schon so, dass es sich logischerweise auch belastet hat, oder? Dass da irgendwas nicht geklärt war, ne?
Du, es hat mich ja so belastet, dass ich ja in so einem richtigen tiefen Abgrund gestürzt bin. Ja, also ich habe meine Ehe verloren, meine Partnerschaft, meine Frau hat sich getrennt. Das war ja dann nochmal drauf, aber das ist alles über diese vielen Jahre entstanden, weil ich es eben nicht aussprechen konnte. Es waren so viele Barrieren. Du willst ja auch nicht der Verräter sein, du willst nicht deine Leistung schmälern, du willst keinen mit reinziehen. Es sind ganz viele, viele Punkte, wo ich mich über viele Jahre entschieden hatte, nichts zu sagen, wo ich gedacht habe, ich komme damit klar, ich baue ein anderes Leben auf, ich orientiere mich irgendwie andersfertig. Aber es ging halt nicht. Ja. Und das ist halt immer so, alle 4, 5, 6 Jahre, vielleicht noch eine Verletzung dazu oder sowas. Und das zusammen war immer dann so eine Mischung aus Dynamit, wo dann mich zum Schluss dann wirklich richtig runtergezogen hat.
Ja. Trotzdem nochmal zurück zu dem Zeitpunkt, zur Entscheidung, diese Doku zu machen oder beziehungsweise zum Angebot, eine Doku zu bekommen von einem Anbieter. Wie lange hast du gebraucht, um zu entscheiden, ja, das mache ich?
Also ich hatte ja 2018 den Riesenabsturz in Mallorca, das habt ihr wahrscheinlich auch mitverfolgt, eben. Und da war ich ja ganz am Boden. Und da habe ich danach entschieden, wo ich so ein bisschen wieder aufatmen konnte, wo ich dann in der Klinik war, wo ich ein bisschen Kraft wieder hatte, wo ich praktisch alles verloren habe, ja, und fast auch mein Leben, das war wirklich, wirklich extrem, habe ich entschieden, dass ich irgendwas ändern muss. Also dramatisch. Ich konnte immer sehr gut verdrängen, aber immer nur so ein paar Jahre. Und dann kam das, hatte ich das wieder eingeholt und dann habe ich mit meinem Freundeskreis und wirklich mit der Familie entschieden, ich muss das mal aufarbeiten für mich und das gehört natürlich als öffentliche Person auch dazu, ich muss es auch mit der Öffentlichkeit teilen. Und da ist das so ein bisschen gereift und immer mehr und dann habe ich gedacht, nee, das kann ich nicht machen. Da kommen diese Barrieren, diese Blockaden, die du dir aufgebaut hast über viele Jahre, kommen dann wieder mit rein, spielen wieder mit rein, dann motivierst du dich wieder, komm, jetzt muss ich den Schritt mal machen, es ist so lange her und so weiter. Aber das war dann auch nochmal ein Prozess so von 2 Jahren, ja. Und wir hatten einige Anfragen, Mike sitzt ja gerade hier, mein Freund, und der mich auch betreut, sitzt ja auch neben mir.
Habe ich auch kennengelernt, schöne Grüße.
Das Ganze hat auch, muss ich auch da ehrlich sagen, also das Ganze wurde ganz am Anfang angesprochen, der Til Schweiger, der hat ja auch von Sebastian Schweinsteiger, genau, diese Doku gerade gemacht und das war ja mein Nachbar in Mallorca. Der hatte das schon mal angesprochen, dann wurde es wieder ein bisschen ruhiger und dann kamen mehrere Angebote rein und dann haben wir uns entschieden, das zu machen. Ja. Ja, das war aber ein Prozess so, das ging schon 2 Jahre.
Ja, natürlich auch verständlich. Wollen wir mal zu einem sportlichen Teil der Doku kommen. Du bist für die Doku bestimmt, ich weiß nicht, ob du es auch nochmal gemacht hättest, Alpe d'Huez nochmal hoch. Alpe d'Huez ist uns ja allen irgendwie auch ein Begriff, ohne da jetzt mal selbst das Ding hochgefahren zu sein, aber als Tour-Fan von damals, wusste man schon, was Alpe d'Huez bedeutet. Du bist das Ding nochmal hoch. Wie ging das? Ging das nochmal ganz gut oder doch nicht den ganzen Weg dann?
Das ging gut, weil ich ja mein Tempo fahren konnte. Und heute habe ich ja, also wenn ich jetzt das vergleiche von heute, welche Gänge ich heute fahre, natürlich, ja. Heute hat man ja viel kleinere Gänge, fast eine Mountainbike-Übersetzung. Und dann kannst du einfach dein Tempo, wenn's halt zu weh tut, dann schaltest du nochmal einen höher und dann pedalierst du nochmal ein bisschen leichter. Nein, ich habe das genossen. Also ich bin da auch in der Doku, Alpe d'Huez war nochmal wunderschön, das war 20 Grad. Ich bin das im Oktober gefahren und einen Tag später zum Beispiel sind wir in einen anderen Berg gefahren, das war dann komplett mit 7 Grad und Dauerregen. Das war so Galibé und aber Alpe d'Huez war noch schön und ich habe da, weil es ist ja auch wirklich so, das war ja so der was wir uns auch so vorgestellt haben, du musst an den Orten zurückgehen, okay. um auch die Erinnerung mal wieder zu haben, was war da und dann und wenn du da fährst, dann hast du das, das kann 20 Jahre alt sein, dass Lenz angegriffen hat oder Pantani und so weiter, du hast das alles sofort wieder parat.
Genau an den Stellen,
also
du warst genau die Stellen.
Genau an den Stellen, ich konnte den Meter noch sagen, wo dann Lenz nach hinten guckt und dann noch ein, zwei runterschaltet und dann attackiert und so weiter. Das ist einfach wieder da und genauso hatte ich mir das so vorgestellt. Ja, aber natürlich, also sag ich mal, vielleicht fahre ich jetzt doppelt so lang da hoch und, und bin genauso angestrengt. Nein, das kann man ja auch nicht vergleichen. Ihr kommt ja dann noch, Felix, du bist ja jetzt schon, hast ja schon aufgehört. Ja. Ich weiß nicht, ob da sich was groß geändert hat zum täglichen Training als Profi.
Ja.
Oder als jetzt als wo du eben in den Ruhestand gegangen bist. Also bei mir sind es ja schon viele Jahre her und da...
Ja, Rentner, kann man schon sagen.
Da ändert sich schon ganz schön was.
Und trotzdem erinnert sich der Körper aber daran, oder? Also der Körper
erinnert sich... Also die Zelle, die hat Erinnerungsfähigkeiten, obwohl ich manchmal gedacht habe, meine Zelle hat Alzheimer. Aber wenn du dann dranbleibst mal wieder ein halbes Jahr, dann kannst du wieder eine relativ normale, gute Leistung bringen, ja. Aber hat nichts mehr mit Profi zu tun. Also Profi ist ja, das ist ja über viele, viele Jahrzehnte auch, jedes Jahr als Profi fährst du ja deine 35.000, 36.000 Kilometer mit den ganzen Rennkilometern und so weiter. Bist jünger, das Herz ist doppelt so groß und die Lungen und so weiter und 4% Körperfett. Also das ist einfach nicht mehr vergleichbar. Das muss man auch nicht mehr vergleichen, glaube ich, wenn man älter wird. Man muss einfach damit sich abfinden, dass man noch sportlich unterwegs sein kann. Und jetzt soll es ja auch Spaß machen. Du willst ja auch nicht nur aufs Hinterrad des Gegners gucken oder dich umgucken, wo sind die Konkurrenten, sondern du willst ja auch mal links und rechts gucken, mal anhalten, mal und auch mal meinetwegen auch mal einen Kaffee trinken. Das macht Spaß.
Aber wir halten auf jeden Fall fest, Alpe d'Huez nicht hochgefahren, nur 3 Kurven hier für die Doku.
Nein.
Da war wirklich Arbeit nochmal dahinter.
Ich fahre dann auch, letztes Jahr sind wir zum Beispiel auch so ein Gran Fondo, nennt sich das ja, also auch mit Hobbyfahrern, da sind wir auch nochmal Alpe d'Huez hochgefahren. Also sowas mache ich dann schon gerne.
Ja, cool. Du bist ja sehr früh zum Fahrrad, Rennradfahren gekommen, was ja eigentlich in dem Alter, ich weiß nicht, wie es jetzt in der Zeit im Osten dann war, aber grundsätzlich, also wenn ich mich jetzt heute in die Zeit versetze, dann machen die Jungs in dem Alter alles, aber wahrscheinlich nicht Rennradfahren, ob sie jetzt zum Fußball, Tennis, Basketball oder was auch immer gehen. Wie bist du zum Fahrrad gekommen oder zum Rennradfahren so früh?
Eigentlich auch durch meinen Bruder. Also ich habe so eine ähnliche Konstellation. Mhm. Mein ältester Bruder, der Stefan, ist 2,5 Jahre älter wie ich und der war Leichtathletik in der DDR, ein sehr, sehr guter Leichtathlet. Hat auch bis zu Juniorenweltmeisterschaften und so weiter. Also zigfacher DDR-Meister, also sehr, sehr gut auf Langstrecke. Und die haben auch im Winter und auch im Frühjahr mit Rennrad auch trainiert. Also Leichtathlet, Rennradtraining und so weiter. Und irgendwann kam der mal an mit einem Rennrad. Und ich dachte, wo kommt der jetzt? Da kam so die Sonne im Hintergrund. Da dachte ich, er kommt auf der Sonne geritten. Und ich wollte natürlich als Kind irgendwie, ich hatte kein Fahrrad. Meine Mutter konnte sich nicht leisten. Also materiell waren wir sehr wenig aufgestellt, sage ich jetzt mal. Also wir konnten uns keine Fahrräder leisten und
zumindest mal kein Rennrad.
Kein Rennrad, genau. Das hat mich so fasziniert, dass ich war auch ein guter Läufer, ich war auch ein guter Leichtathlet, aber ich wollte unbedingt auch so ein Rennrad. Das war eigentlich so das Erste, was mich so motiviert hat. Und dann bin ich mit 9 Jahren praktisch das erste Radrennen gefahren und habe dann permanent gewinnen können und immer ziemlich leicht und habe mich gar nicht groß anstrengen müssen und bleibst natürlich dabei. Also wenn du Erfolg hast und Spaß und wir waren halt auch energiegeladen, wahrscheinlich ähnlich wie bei euch und die Energie musste auch irgendwie raus und das war dann der perfekte Sport für mich.
Mhm. Ja, du hast ja damit dann auch irgendwie so ein bisschen auch die Trainingsmethoden ja auch in der DDR miterlebt. Also haben wir ja auch einiges von gehört. Unser Vater war ja auch Ringer in der DDR, auch wirklich erfolgreich. Unsere Mama ja Badmintonspielerin, auch dort DDR-Meisterin geworden. Das heißt, wir haben natürlich da einiges irgendwie auch schon von gehört. Wie würdest du das im Nachhinein, so wenn du jetzt heute drauf blicken würdest, beschreiben? Also was waren diesen Methoden irgendwie gut und was vielleicht auch nicht? Also ich glaube, eine Sache, die man, glaube ich, auf jeden Fall irgendwie auch als gut rausholen kann, zumindest haben wir das so auch irgendwie mitbekommen von unserem Vater, würde ich mal sagen, ist irgendwie so eine gewisse Disziplin einfach, genau, ne? Genau, die genau. Glaube ich, sehr gefördert wurde damals. Wie würdest du es sehen?
Ja, das war ähnlich wie bei euch. Und mein Vater war auch ein sehr guter Schlittschuhläufer, also auch Langstrecke. Also diese ganze Muskulatur und dieses Ausdauer praktisch, das Talent habe ich auch von meinem Vater, der uns allerdings sehr früh verlassen hat. Und dann war es ja in der DDR so, du hast ja das Material alles gestellt bekommen, also das Fahrrad war umsonst, auch die Klamotten. Und dann hast du einen tollen Trainer. Also ich hatte Glück mit meinem ersten Trainer, mit dem Peter Sager. Damals, der immer junge Talente gefunden hat auch und die auch gefördert hat und wie du sagst, die Disziplin auch, dann nachher in Sportschule, mit 14 sind wir dann, bin ich dann delegiert worden auf die Elite-Sportschule nach Berlin. Und da war dann schon der Peter Becker, der Trainer, den wir da bekommen haben, das war schon so ein bisschen militärisch aufgestellt, also wie man sagen. Also sehr, sehr diszipliniert und sehr hart auch, harte Schule. Bisschen anders wie heute. Ja, ich habe ja auch drei Söhne. Die Möglichkeiten, die heute haben mit Trampolin schon, die fahren ja auch Skirennen, die fahren Mountainbike. Also die machen alle Fun-Sportarten, fahren auf Fahrrad, haben auch Spaß dabei. Aber diese harte DDR-Schule, die mir gut getan hat, wo ich mich auch wiedergefunden habe, die gibt's, glaube ich, heute nicht so in der Form mehr.
Ja. Nee, ist, glaube ich, ist was anderes, ne? Also das heißt, ich würde das gar nicht mal so bewerten, manchmal besser oder schlechter. Ich glaube, es gibt Teile, die würden auch heute den Jungs und Mädels gut tun, glaube ich, die damals vielleicht dann hier und da vielleicht ein bisschen too much waren. Ich weiß nicht, wie du erfunden hast. Gab wahrscheinlich auch das, wo es ein bisschen zu viel war, aber ich glaube, so ein bisschen was würde manchmal gar nicht so schaden heutzutage, dass man auch einfach sich ein Stück weit quälen muss, um was zu erreichen. Ich glaube, das Bewusstsein ist schon was wichtig ist. Genau. Du hast jetzt schon ein paar Namen genannt. Wen würdest du dann auf deinem Weg wirklich nach ganz oben als wichtigste Person, oder kann man überhaupt eine wichtigste Person rausholen, die dich begleitet hat auf dem Weg, ja, im Endeffekt am Ende der Tage zum Toursieger?
Also es war durchaus eine ganz, ganz wichtige Person, war mein ältester Bruder Stefan, der mich ja erst zu dem Sport gebracht hat, der dann auch mich immer motiviert hat und dann auch nachher Mechaniker bei uns war, bei mir, mein persönlicher Mechaniker, bis ins Profi-Dasein. Und das ist auch ganz
auch
wichtig.
Auch nie Neid oder so da gewesen? Ich meine, du hast ja selbst gesagt, dass er selbst sehr erfolgreich war, ne? Wenn dann der Kleine kommt.
Der hatte sich ja, er war ja selber ein sehr, sehr erfolgreicher Leichtathlet, aber er hat sich die falsche Sport ausgesucht, weil wir waren erst zum Anfang so bis 14, 15 Jahre waren wir sehr, wie soll ich sagen, biologisch im Nachteil. Also wir waren sehr, sehr klein, schmal. Und sind dann erst mit 16 so gewachsen und das war für einen Leichtathlet war das nicht so gut, weil erstmal bist du leicht und dann gewinnst du, weil du musst ja auch laufen, die Kniebelastung und so weiter, Rücken. Und dann, wo er Gewicht aufgebaut hat, wurde dann 70 Kilo als Läufer, sehr mager und alles, aber muskulös, und das war dann zu schwer für seine Knie und er musste dann mit 20 aufhören praktisch, weil die Knie kaputt waren. Und ich hatte mich dann für den Radsport entschieden und Radsport ist für die Knie und für die Knochen viel, viel besser aufgestellt und so bin ich halt durchgekommen. Aber der hat mich immer unterstützt und war nie neidisch, ne, muss ich sagen. Ja. Ja. Und dann natürlich die Trainer, die auch wichtig waren, also gerade im Wachstum, ich will mal sagen, der Trainer in Berlin, der Peter Becker dann, der, wo wir dann schon jeden Tag trainiert haben, wo eine Elite-Sportschule schon war und auch Internat, der hat auch das sehr gut im Griff gehabt mit dieser Zuckerbrotenpeitsche. Also weißt du, dass du nicht übertrainiert bist, dass du auf das Wachstum achtest. Ich durfte zum Beispiel 2 Jahre lang kein Krafttraining machen und einige in meiner Klasse, die waren schon biologisch schon weiter, die waren schon größer und stärker schon aufgestellt, die mussten Krafttraining machen, um die gleiche Leistung zu bringen. Und das fand ich als kleiner Junge natürlich immer irgendwie so ein Nachteil, weil ich hatte so viel Energie, ich wollte auch trainieren und ich wollte auch mit im Kraftraum und so weiter. Und da hat er mir das verboten und im Nachhinein natürlich gut, ja, weil so konnte ich erstmal wachsen, Wirbelsäule und so weiter, bis das alles ausgebildet war und das hat mir viel geholfen. Also die Trainer sind schon ganz wichtig. Dann natürlich im Profi-Dasein war der Rudi Pivenage, ein sportlicher Leiter von Telekom, der mich dann auch in den anderen Teams mitbetreut hat. Der ist immer mit mir mitgegangen und war dann auch ein sehr, sehr großer Motivator und Freund. Ja, das ist schon wichtig.
Ich glaube, es gab einen Zeitpunkt, sage ich mal, das war 94, da warst du 21 und warst im Endeffekt ja Amateur. Du weißt bestimmt, worauf ich hinaus will, wo es ein Zeitfahren gab. Genau. Und das, glaube ich, relativ ungewöhnlich war, was Amateure und Profis zusammen gemacht haben. Und du als Amateur dort Dritter geworden bist, was, glaube ich, eigentlich ziemlich einmalig war wahrscheinlich. War das so ein Moment, wo du dir selbst oder es dir selbst irgendwie so ein bisschen bewusst geworden ist, dass das wirklich was Größeres werden kann?
Das ist noch ein Jahr vorher, war ich ja, 93 war ich Amateurweltmeister. Und ich war noch zu jung, dass mein Team um mich herum haben noch gesagt, na, warte noch ein Jahr, weil wenn du bei den Radfahrern Weltmeister bist, dann kriegst du ja so ein Trikot mit den ganzen Weltmeisterschaftsfarben. Also ein weißes Trikot mit den 5 Farben von den Kontinenten. Und das verlierst du natürlich, wenn ich jetzt gleich zu den Profis gewechselt wäre. Und das ist immer wichtig, wenn du ein Jahr lang mit diesem Weltmeistertrikot fährst, dann bist du ja auch schon der Gejagte. Also alle wollen den Weltmeister natürlich besiegen im Amateurbereich. Mhm. Und das war ein sehr, sehr gutes Lehrjahr für mich, um auch mal zu sehen, wenn dich alle attackieren und wenn alle gegen dich gewinnen wollen, wie setzt du dich da durch vom Druck her und so weiter, kannst du mit umgehen. Und dann war, wie du schon angesprochen hast, 94 dann die Weltmeisterschaft schon im Zeitfahren. Das war dann Amateure und Profi das erste Jahr zusammen. Und da habe ich selber kaum glauben können, dass ich da Dritter werden konnte und als junger Sportler, und das Potenzial hat man dann schon gesehen, ja. Und ich habe natürlich dann auch schon angefangen zu träumen, natürlich.
Ja, klar.
Natürlich.
Du hast deine Brüder angesprochen. Ich würde ganz gerne noch kurz über deine Mama sprechen, die, finde ich, mega sympathisch in der Doku rüberkommt. Also wird sie wahrscheinlich auch sein, aber du hast ja manchmal, wie es ist, wenn da eine Kamera da ist, aber ich finde, dass sie kommt wirklich klasse rüber, aber sie hatte natürlich auch eine Menge zu tun, mit Sicherheit, mit dir, mit deinen Brüdern. Du hast es gesagt, dein Papa hat die Familie relativ früh verlassen. War sie da schon auch irgendwie, so kommt's rüber, auch der irgendwie der absolute Fels in der Brandung, und man hat total das Gefühl, dass auch egal, was dann danach noch auch in deiner Sportlerkarriere passiert ist, dass sie absolut immer dahinter stand und vielleicht sogar auch die dann war, die dann ja auch eben bei den angesprochenen Tiefs von dir mit am meisten gelitten hat, ne? Aber sie macht so richtig, ja, so eine richtige Mama, die sich kümmert und hinter ihren Söhnen steht.
Absolut, also das hast du schon ganz, ganz gut auf den Punkt gebracht. Also Mama war immer der Fels in der Brandung, und das ist ja auch nicht leicht, als alleinziehende Mutter dann praktisch mit 3 energiegeladenen Kindern dann praktisch Söhnen groß zu werden, und sie hat dann, was wir an Material nicht hatten, an materiellen Sachen, das hat sie mit Liebe weggemacht. Ja, und sie hat sich immer Zeit genommen und hat immer, und dann ist ja auch schwer, sag ich mal, durch diese Sportschule, was eine Erleichterung war, also für uns und auch für die Eltern damals, weil das ja von der DDR gefördert wurde, und du warst dann in Berlin auf dem Internat und so weiter, da musst du ja erstmal loslassen. Weißt du, mein Bruder war schon als Leichtathlet in Berlin auf der Sportschule, und ich bin dann als zweiter Sohn dann auch auf die Sportschule. Dann hat sie dann nur noch den Kleinen zu Hause gehabt. Aber musste natürlich arbeiten als Alleinverdiener, und das war schon eine Hilfe, aber Mama ist immer noch der Fels in der Brandung, wie du schon gesagt hast. Das ist schon richtig. Das ist auch wichtig, ne? Wenn du dann frühzeitig, wenn der Vater frühzeitig dann die Familie verlässt, dann war es umso. Bei mir war es auch noch ganz wichtig, mein Opa wurde dann so der als Vaterfigur praktisch, der hat uns dann das Angeln beigebracht und die ganzen Sachen, die man als Kind so eigentlich, wo der Vater eigentlich die Verantwortung hat. Diese ganzen Kleinigkeiten, hat einen Bauernhof gehabt mit Tieren und Hühnern und Eiern und dann und Schweine und so weiter, das fand ich immer super. Und auch Hunde und dieses Ländliche. Das war ganz toll. Da hat sich dann, aber der ist leider auch zu früh, also 93, genau kurz bevor ich dann Weltmeister geworden bin bei den Amateuren aus Oslo, ist genau 2 Wochen vorher, ist er leider viel zu früh gestorben. Und ja, dann haben diese Vaterfiguren haben, glaube ich, dann auch meine Trainer ganz gut weggemacht. Ja. Das ist dann auch schon wichtig gewesen.
Aber wie Toni das sagt, also man, das ist ja wirklich so in der Doku, ich glaube, das kommt total authentisch rüber. Wir haben es, ich meine, Toni hat ja auch eine Doku gehabt, da kam unsere Mama auch vor, die hat es auch wirklich dann so rübergebracht, wie sie ist. Also das ist dann schon immer schon schön zu sehen.
Ja, das ist das Gute, die können sich auch gar nicht verstellen.
Ja, die können das gar nicht. Die können sich gar nicht verstellen.
Die können sich nicht verstellen, aber allerdings hat meine Mama auch schon, wo dann so die schwierigen Phasen war, oder die ist auch schon öfters mal reingelegt worden. Gerade so von der Zeitung mit den 4 großen Buchstaben, wo dann irgendwie was Tolles machen wollte und dann hat sie dann Kuchen gemacht und Kaffee und serviert und dachte, da kommt ein toller Bericht und dann musste sie dann den Bericht lesen und war dann total enttäuscht und hat sie dann auch komplett erstmal rausgezogen oder komplett rausgenommen wieder. Aber natürlich ist meine Mama immer als Unterstützerin und als als Chef der Familie praktisch immer noch da.
Sehr, sehr gut. So ja, springen wir mal vom Jahr 94 ins Jahr 97, das Jahr des Sieges bei der Tour de France. Was ist so das erste Bild, der erste Gedanke, der dir immer wieder vielleicht in den Kopf kommt, wenn du an diesen Toursieg denkst?
Das ist das schon das Gefühl auf dem Champs-Élysées. Weißt du, da kommen so ganz viele Emotionen zusammen und zwar erstmal sind die 3 Wochen Strapazen vorbei. Dann fährst du da mit Leader-Trikot ein. Das ist auch schon eine Emotion. Und dann steht noch die Familie da und Freunde und die ganzen Fans und so weiter. Das sind so 3 komplette Emotionen, weil du siehst ja dann die Familie und das ging mir auch später mit meiner Tochter so. Du siehst ja dann die Familie erst mal 3 Wochen nicht oder 3,5 Wochen, bist ja unterwegs. Und hast dann nur diesen Fokus und auf einmal fällt dann diese ganze Anspannung und dieser ganze Druck fällt an der Ziellinie auf dem Champs-Élysées so ab. Ja. Und das ist so ein toller Moment, wo so emotional ist und wo du so Gänsehaut-Feeling hast und auch Tränen kommen und das war schon mit das Beeindruckendste. Aber da habe ich es ja noch gar nicht wahrgenommen. Also es kam ja erst viele Wochen oder Monate später, wo du sagst, oh, was habe ich jetzt irgendwie in Deutschland, was ist denn da jetzt passiert? Toni kennt das wahrscheinlich auch oder du ja auch. Das geht ja immer weiter. Also du hast ja nicht irgendwie nach einem Champions League Sieg oder sowas, hast ja nicht irgendwie 3 Wochen Ferien und Pause, wo du das genießen kannst, sondern die Spiele gehen ja weiter und so ist bei uns ja auch. Nach der Tour kommen dann wieder weitere Rennen und du musst dich immer noch in Konzentration halten und viele Rennen auch noch weiterhin fahren, bis Oktober hin rein noch. Du kannst eigentlich gar nicht so genießen, ja. Und solange du die Anspannung noch hältst und solange du noch im Renngeschehen bist und mit deinem Team zusammen, ist mir das gar nicht so aufgefallen, dass es so einen riesen Boom in Deutschland gab. Das kam ja erst dann so im Winter mit dem ganzen Bambi und Auszeichnungen und Autogrammstunden und Sponsoren, Verträge und so weiter, da habe ich das erst so richtig wahrgenommen.
Ja. Ist mal so wichtig, in diesen Toursieg nochmal so ein bisschen reinzugehen. Du bist ja eigentlich gestartet als Helfer von Bjarne Riis. Das ist ja auch bestimmt noch eine Geschichte, die es noch nicht so oft gab, dass dann ein Helfer, während der Tour dann die Leaderrolle übernommen hat. Wie läuft sowas? Das ist für mich auch mal wirklich interessant zu wissen, weil der Radsport ja auch ein Teamsport ist am Ende.
Absolut.
Wie läuft sowas während so einer Tour ab? Die Kommunikation untereinander, gibt es da irgendwie einen Zeitpunkt, wo er dann gesagt hat, mach du das?
Das gab es tatsächlich und zwar war es ja auch so, also ich habe immer meine Arbeit, die von mir verlangt wurde. Bjarne war der Titelverteidiger praktisch, der 96 die Tour gewonnen. Hey. Ich war zwar schon Zweiter, aber das war noch so ein Nebenprodukt, ja. Weil du hast die Aufgabe gemacht und dein Teamleader, dein Kapitän wurde, oder hat die Rundfahrt gewonnen, was ganz groß war. Und das hat mir Bjarne nie vergessen, dass ich da nie irgendwie auf eine Kappe gefahren bin, sondern dass ich ihn zu 100% zur Verfügung stand, das ganze Team. Und dann kam es 97 dann praktisch, wo er einfach die ersten Bergetappen gemerkt hat, der Jan ist loyal, der wartet auch auf mich, aber der könnte schneller. Ja. Und da hat er mir das wiedergegeben, was ich ihnen ein Jahr zuvor praktisch auch an Hilfe und Unterstützung gegeben hatte und hat das dann selber perfekt eingeschätzt und hat gesagt, ich kann dies Jahr nicht gewinnen, aber du kannst gewinnen. Und da wurde dann, also erstmal hat der Bjarne mir dann im Rennen gesagt, pass auf, jetzt heute, wenn du kannst, fahr mal alles, was du raushauen kannst, aber auch natürlich vom Teamwagen, da sitzt ja dann der Walter Godefroth damals, der Teamchef von Telekom drin, der wo ich dann mal nach hinten gefahren bin, Wasser holen für Bjarne und für mich, hat er auch gesagt, du, wenn du heute kannst, achte nicht auf Bjarne. Aber da war mir es immer noch nicht, das war mir immer noch nicht Andorra dann so, ich hatte das noch nicht verinnerlicht. Ja, das ist irgendwie, ja, jetzt habe ich meine Chance, so, sondern ich bin in den Berg reingefahren, eigentlich, weil ich Tempo fahren wollte für Bjarne Riis. Und dann habe ich gemerkt, oh, die müssen reisen lassen, die Konkurrenz ist
nicht mehr. Bjarne ist nicht mehr da.
Ja, und Bjarne war eben auch nicht mehr da. Aber das Schöne war dann, ich konnte ja die Etappe gewinnen und in Gelb fahren. Und der Bjarne kam dann kurz danach. Und der kam so mit so einem glücklichen Lächeln auf mich zu und hat mich gedrückt und hat gesagt, Mensch, Junge, du hast es echt gemacht. Und von dem Zeitpunkt hat er mir seine ganze Unterstützung auch für dieses Rennen gegeben. Und das fand ich total schön.
Ja, menschlich groß auf jeden Fall, ne? Menschlich groß, weil
das ist nicht normal. Also wenn du eben, also es gibt auch Kapitäne, wo sehen, der Helfer ist jetzt besser, aber den rufe ich trotzdem zurück, weil ich will meine Kapitänsstelle oder meine Leaderposition irgendwie verteidigen und halten. Aber der Bjarne hat das mir wirklich so gedankt, dass ich 96 für ihn so eingesprungen bin. Und auch noch loyal war bis zu diesem Tag, bis zur 10. Etappe praktisch in Andorra, auch noch loyal zu ihm war und habe ihn da immer unterstützt und so weiter, dass er mir das so gedankt hat, dass er gesagt hat, jetzt ist eine Wachablösung und jetzt fahre ich für dich. Und da ist der Toursieger von 96 dann nachher in die nächsten Etappen dann für mich gefahren und das fand ich total schön und wir haben auch immer noch wahnsinnig freundschaftliche Kontakt zu Bjarne und das ist wirklich ein großer Champion.
Ja, das war wirklich auch sehr interessant. Ich meine, du hast gesagt, dass für dich kam das so ein bisschen vielleicht auch später mit dem, zum späteren Zeitpunkt des Jahres, mit dem ganzen Medialen, mit den Auszeichnungen, mit den Ehrungen. Trotzdem ist es ja so, dass du mit dem Toursieg ja wirklich so eine Sportart wirklich groß gemacht hast in Deutschland, medial, von der Präsenz, vom Interesse her. Wann gab es einen Zeitpunkt für dich, wo du das auch dann gemerkt hast, jetzt so auch medial ein Superstar zu sein und da auch eine Verantwortung zu tragen oder das Gefühl zu haben, jetzt vereinnahmt eine ganze Nation mich, jetzt muss ich irgendwie auch liefern. Gab es auch einen Zeitpunkt, wo du das realisiert hast?
Genau, das kam tatsächlich, wo dann ich meine Saison beendet habe, 97. Bis dahin war ich ja noch in dem Teamgefüge drin. Das ist ja so, du bist ja auch da beschützt und so weiter. Da gibt es dann auch Pressesprecher eingestellt. Und natürlich musst du deine Leistung immer noch, also die Nation erwartet dann natürlich als Tour de France-Sieger, dass du dann auch die nächsten Rennen alle, also das Verständnis für Radsport war noch nicht in Deutschland so da, wie zum Beispiel solche Radsportländer damals wie Italien, Spanien, Frankreich, wo dann das schon mal öfters mal durchgemacht haben mit solchen großen Champions, sondern ganz Deutschland hat dann immer erwartet, dass ich jedes Rennen auf einmal gewinne. Weil ich habe das schwerste Rennen gewonnen, jetzt muss ich ja praktisch ab jetzt jedes Rennen gewinnen. Und da dieses Verständnis, das war natürlich auch Aufgabe dann von den Medien und so weiter, aber wo ich dann in Urlaub gegangen bin, ja, dann wurde es einfach nicht ruhig. Ich konnte mich dann nicht mehr so wie gewohnt zurückziehen, unbeobachtet praktisch, erstmal ein bisschen durchatmen, wieder in Urlaub gehen und so. Da war dann ein Ding nach dem anderen, also von Auszeichnungen, natürlich auch dann, was natürlich finanziell für mich dann sehr gut war, auch viele Sponsorengespräche. Aber da hast du dann auch gesagt, also da waren in dem Jahr, um das mal kurz zu sagen, also ich habe dann 5 Sponsoren dazu bekommen, aber da wären 10 gewesen, also 10 große Sponsoren. Und dann habe ich aber gesagt, jeder Sponsor will 5 bis 7 Tage.
So viel Platz ist nicht auf dem Trikot, ne?
Nein, nicht mal das, sondern die Zeit, weißt du, du musst ja dann, also ja, wo du dann natürlich sofort als Sportler realisierst, ist, oh, ich kann mich nicht mehr so ausruhen, diese entspannenden Tage oder auch mal den Körper und wo du auch mal ein bisschen Urlaub machen kannst, also Ruhephasen. Das geht für Sponsorverträge drauf oder für Sponsor-Werbefilme und so weiter. Nein. Oder für Reisen und so weiter und Mediengeschichten. Und die Erholungsphase ist ja im Radsport ganz wichtig. Die ist ja fast genauso wichtig wie das extrem harte Training. Das kennt ihr als Profisportler auch. Du musst ja auch eine Erholungsphase haben. Und die Erholungsphase war dann komplett weg. Und du denkst natürlich schon wieder, okay, das war ein super geiles Jahr, aber nächstes Jahr kommt auch. Und da wird der Sieg von dir wieder erwartet. Und ab da hatte ich diesen Druck dann, also den ich auch extrem da gespürt habe. Ja.
Klar, ist ja logisch. Ja, so dann über die Jahre kam ja dann wahrscheinlich, würdest du ihn auch im Nachhinein als deinen größten Rivalen betiteln. Klar, wir reden über Lance Armstrong. Aber vorneweg, euer Verhältnis heute ist, glaube ich, wirklich sehr freundschaftlich, ne? Das konnte man in der Doku auch schön sehen. Ich glaube, du hast ihn auch kürzlich erst wiedergesehen, ne? Ich glaube, du warst drüben in den USA. Erzähl doch mal, wie euer Verhältnis heute ist.
Verhältnis ist super gut. Also gerade in den letzten Jahren, wir hatten immer schon einen riesen Respekt voneinander und das war bei Lenz nicht so normal. Also Lenz hatte, glaube ich, nur vor einem Respekt.
Ja, auch das wird klar.
Wir haben so ganz viele Kleinigkeiten, also als Hauptkonkurrenten konntest du dich nicht anfreunden. Aber zum Beispiel, wo er dann sein letztes Jahr gefahren hat, den 7. Tour de France-Sieg eingefahren hat, 2005 war das, da hat er mich da angesprochen auf der Ziellinie, Mensch, du musst unbedingt kommen, ich mache einen Abschied und mit 2000 Leuten und so weiter, ich habe da ein riesen Hotel gebucht und ich hatte natürlich auch meine Verpflichtung, als zweiter Platz damals, und habe ich aber dann mich dann losgerissen, bin dann zu seiner Veranstaltung noch, und das hat er mir nie vergessen. Und eigentlich kam die Freundschaft dann, wo ich meine großen Probleme hatte, wo ich abgestürzt bin und wo auch keiner so an mich rankam mehr von meinem Umfeld. Und da hat man dann auch gedacht, Mensch, vielleicht kommt der Lenz an dich ran. Ja, und das war auch so. Dann hat mich dann auch in der Klinik besucht, in einer Entzugsklinik und so weiter. Und da ist es eigentlich so nochmal richtig, die Freundschaft nochmal gewachsen. Ja, und ab da haben wir ein super Verhältnis. Wir machen Events miteinander. In Mallorca haben wir jetzt schon mehrere Jahre zusammen was gemacht, oder wenn ich nach USA rübergehe eben, dann treffen wir uns da auch und wollen auch in Zukunft ein bisschen was machen. Also das ist eine richtige, richtig große Freundschaft daraus entstanden.
Ja, das ist auch.
Und vor allem dieser Respekt ist halt nie abgerissen. Ja, weil ich weiß, egal was war damals, ja, ich weiß, was er geleistet hat, er weiß, was ich geleistet habe, und alle, die damals mit dabei waren als Akteure, wissen, was wir geleistet haben, und ist nie irgendwie geschmälert worden. Ja.
Ja, es ist auch witzig. Also sein damaliger Manager sagt ja auch in der Doku, und das fand ich interessant, dass es für das Team oder das Lager Armstrong, es gab keinen anderen Fahrer im Feld außer dich. Also auf den sie sich konzentriert haben. Also ihnen war das alles völlig egal. Sie wussten, uns kann nur einer schlagen, das ist Jan Ullrich. Und dass sie sich da auch sämtliche Infos ja geholt hätten, auch von dir, auch außerhalb. Was machst du im Privatleben? Wie trainierst du? Wo trainierst du? Wann und wie viel? Wie geht's dir gerade körperlich? Und so weiter. Also dass sie wirklich alles wissen über dich und dann auch dementsprechend sich irgendwie Taktiken zurechtlegen, ob sie da auch irgendwie eine schlechte Form vom Lance während einem Rennen vortäuschen, obwohl es gar nicht so stimmt, dich zu einem Angriff zu verleiten, obwohl es ihm eigentlich top geht und so weiter. Also es ist wirklich total interessant zu sehen, dass es für das Lager Armstrong...
Der Lance war in allen Bereichen brutaler, also ein Vorreiter, was Motivation angeht, auch was Professionalität angeht, und ich war ja eher so ein... Ja, ich habe mich immer natürlich auf mein Talent und so weiter. Also muss auch sagen, ich habe auch sehr, sehr fleißig trainiert und wahrscheinlich in den Sommermonaten härter wie die Konkurrenz, aber ich hatte halt auch meine Winterphasen und so weiter. Also der Lenz hat halt alles, der hat halt alles mit reinfließen lassen, und weil er eben genau wusste, dass wahrscheinlich ich ihnen am gefährlichsten werden kann, und er muss da wirklich irgendwie. Der hat ja auch viele, viele neue Dinge in Radsport gebracht. Ja, also dieses reine, wenn du die Tour de France gewinnen willst, dann kannst du keinen Sprinter mehr dabei haben, weil ein Sprinter wäre nicht schlimm, aber der Sprinter braucht auch seine Anfahrer. Die verbrauchst du dann schon praktisch in den flachen Etappen, die haben dann keine Kraft mehr in den Bergen und so weiter. Diese ganzen Sachen hat ja er mit seinem Team praktisch auch reingebracht in den Sport. Ja. Und heute geht's nicht anders. Ja, ja. Heute hat man das kopiert, hat man das aufgenommen. Und ich finde das auch wahnsinnig, was er da mit seiner Krebskrankheit gemacht hat und so weiter. Also was er auch an Millionen von Leute Hoffnung gegeben hat. Und das darf man auch nicht vergessen. Ja, trotz der ganzen Doping-Geschichten, aber was er auch der Welt wiedergegeben hat in dem Radsport, das darf man nie vergessen.
Ja, definitiv. Wo du auch vor einer wichtigen Entscheidung standes, war 2003. Ich glaube, die Szene haben wir alle vor Augen. Du hättest möglicherweise die Möglichkeit gehabt, auch auf dieser Etappe ja einen Grundstein zu legen, noch eine Tour zu gewinnen. Ich glaube, damals schon mit Bianchi, ne? Kann das sein?
Genau.
Hast es aber nicht gemacht. Also wir sprechen von dem Sturz von Lance Armstrong, gerade auf dem Weg nach oben, Berg. Und da würde mich interessieren, also am Ende, wir kennen die Szene alle, du wartest, lässt ihn wieder ranfahren und dann fahrt ihr das Rennen quasi weiter. Beschreib mir mal diese 5-6 Sekunden, als du nach hinten schaust, ihn stürzen siehst. Was ist in deinem Kopf da passiert?
Das ist sogar noch weniger. Ich will das mal begrenzen auf unter einer Sekunde. Das ist instinktiv gewesen. Das ist so die ganze Erziehung, die ich durchgemacht habe. Dieses Fairness der Konkurrenz, den Respekt der Konkurrenz gegenüber, der Leader, wenn der irgendwas hat oder sowas, dann muss man das respektieren. Man will den Kampf Mann gegen Mann. Man will nicht irgendwie aus Pech des anderen irgendwie profitieren. Und das war so die ganze, so wie ich auch im Osten dann groß geworden bin, auch immer Teambuilding und einer für alle für einen und so weiter. Das kam da instinktiv. Das war eine instinktive Entscheidung. Ich habe da gar nicht groß nachgedacht.
Na, aber trotzdem
beeindruckend. Im Nachhinein bin ich total, ja, das war für mich, aber ich habe das, erst habe ich so gedacht, warum finden das alle so beeindruckend? Das ist ja für mich normal gewesen, weil das irgendwie ja so, weil ich eben so erzogen bin. Aber im Nachhinein war das Beste, was mir passieren konnte, weil wenn ich da weiterfahre und gewinne die Tour, ich glaube, die Medien in Deutschland hätten dann, ja, das ist der zweite Tour de France-Sieg, aber nur, weil Lance Armstrong gestürzt ist. Und das wäre für mich nicht machbar gewesen. Ja, das wäre.
Aber ich glaube trotzdem heutzutage, dass die, also ich weiß nicht, wie viel Prozent sich so entscheiden würden heute in diesem Leistungsspitzensport. Du weißt, wie es ist.
Heute glaube ich nicht mehr so. Die Jungen sind ja auch nicht mehr so. Also ich glaube, heute ist, wenn ein junger Sportler, ich habe das damals immer so gesehen, das ist wie so ein Auf, also wenn du eine Lehre beginnst und du hast dein Meister da, der dich dann einlehrt und so weiter, du bist ein junger, meinetwegen auch talentierter und energiegeladener Mensch. Und bist halt vielleicht mal in der Tagesform mal sogar mal vielleicht mal besser wie der Meister, irgendwann mal nach ein paar Jahren, aber natürlich nicht im Allgemeinen, weil der Meister ist jeden Tag gut und du bist praktisch mal einen Tag gut. Aber heute ist es wirklich so, wenn ein junger Fahrer einen Korn findet, dann ist egal, ob da ein Champion vor ihm fährt oder im Team fährt, der nutzt seine Chance. Mhm. Das finde ich eigentlich nicht mehr so schön. Ja, also das ist nicht so. Ich bin irgendwie anders groß geworden. Ich muss dann erstmal mach mal deine Lehre, dann mach erstmal Meisterbrief sozusagen. Also arbeite dich erstmal hoch. Ja, und verdiene dir erstmal den Respekt.
Es hätte ja vor allem auch zwei Entscheidungsmöglichkeiten gegeben. Das eine ist, ich meine, du hast ja nachher wirklich gewartet. Du hättest ja auch einfach normal weiterfahren können. Ich sag mal so, es ist ja immer noch ein Unterschied zwischen du fährst dein Tempo weiter oder du nutzt den Moment jetzt, um wirklich direkt zu attackieren, weil nutzt diesen Moment, ne? Und hast ja eigentlich drei Möglichkeiten gehabt. Du fährst dein Tempo weiter, du attackierst oder du wartest. Und ich glaube, also auf 10% der Leute kommen wir nicht heute, wenn wir durchfragen würden, wer sich für Warten entscheiden würde. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich finde, fand es ja ganz witzig in der Doku auch. Ich habe jetzt den Namen nicht, aber auf jeden Fall auch deiner ersten Förderer, der dann in der Doku da auch
noch sagt, was.
Da saß ich zu Hause und da wartet der, hat gedacht, was macht der?
Ist der bescheuert?
Ja, genau.
Ist der bescheuert? Und dann hat er am Ende so bei einer Aussage doch gemerkt, ach ja, doch, das ist der Jan.
Er war doch ganz stolz an.
Ja, total witzig.
Ja, aber für mich war das dann auch so, ich habe ja dann noch ein Ehrenbambi dafür bekommen und so weiter, also ein Fairness-Bambi und für mich war das so ein bisschen, also weil das eben für mich so ein bisschen normal war, ja. Also warum finden das jetzt alle so toll? Also weil, wenn das für dich so, wenn du so groß geworden bist und boah, wieso loben sie mich jetzt alle dafür? Das war ja einfach nur normal, fair. Ja. Aber im Nachhinein bin ich dann schon froh, dass ich da nicht weiter attackiert habe. Weil das hat dann auch viel ausgelöst und viele Sportler denken dann auch wieder über Fairness und so weiter, weil eben, da siehst du ja auch schon, weißt du, wenn du bewusst dann dir den Vorteil verschaffen willst, sage ich mal jetzt mit Doping oder so, dann fährst du in der Situation auch weiter, verstehst du? Dann nutzt du jede. Und deswegen konnte ich das im Nachhinein, war das auch dann positiv für mich, dass ich auch sagen konnte, pass auf, das ist immer noch ein fairer Sport, weil damals Doping und so haben halt die meisten gemacht und deswegen war es dann wieder einigermaßen fair. Wenn ihr versteht.
Ja,
aber das verstehen wir.
Das ist eine ganz gute Überleitung, weil zu dem Thema müssen wir natürlich auch noch mal ein bisschen kommen. Das lässt sich ja nicht aus. Ich meine, du hast bis letztes Jahr, wir haben es gesagt, ja, wirklich dann auch, sag ich mal, gewartet, bis du es dann auch zugegeben hast, gedopt zu haben. Viele andere, auch große Namen im Radsport, haben es früher gemacht, wurden auch schon früher bestraft. Bestraft wurdest du ja auch. Was war so dann doch vielleicht der ausschlaggebende Grund, wirklich ja auch so lange zu warten, weil belastet, das hast du ja auch gesagt, hat sich ja sowieso.
Der ausschlaggebende Grund, dass ich fast zugrunde gegangen bin. Ja, über die Jahre, das sitzt halt immer, es sitzt halt in dir was drin, du denkst, du kriegst das im Griff, aber es ist halt unverarbeitet. Es ist nicht ausgesprochen, es ist unverarbeitet, es schlummert immer in dir drin. Und wenn du mal ein bisschen schwächer wirst, meinetwegen kommt noch ein zweites Problem in der Partnerschaft dazu oder so, dann hol dich das wieder ein. Ja, und dieses Verdrängen, das habe ich ja über so viele Jahre gemacht, das ist dann nicht
gesund auf jeden Fall.
Nicht mehr aktuell und gesund gewesen, genau. Ich musste ändern. Ich musste das jetzt rauslassen für mich, um wieder ein normales Leben irgendwie führen zu können für mich persönlich.
Ja.
Weil ich bin ja fast daran zerbrochen. Also wirklich hat nicht mehr viel gefehlt und ich wäre wirklich daran zerbrochen und das habe ich dann gesagt, nee, ich habe 4 Kinder und das kann jetzt nicht wieder so weitergehen, auch wenn ich mich jetzt erhole, sage ich mal, und in den Kliniken bin und dann wieder so ein Verdrängenprozess. Also ich muss grundlegend was ändern. Und das war für mich über die Barriere mal rüberzuspringen und diese ganzen aufgebauten Blockaden, die du selber aufgebaut hast, einfach mal einzureißen. Das konnte ich mir eben nicht vorstellen. Das habe ich dann aber dank auch der Hilfe meiner Freunde und meines Umfelds dann irgendwie hingekriegt und jetzt bin ich da sehr erleichtert drüber.
Das merkt man ja auch.
Und die Entscheidung damals dann auch zu dopen, hat das vielleicht auch schon dann mit reingespielt zu sagen, hey, ich habe so ein Riesentalent, das weiß ich, dem bin ich mir bewusst. Und wenn ich das jetzt nicht mache, weiß ich, dass dieses Talent irgendwo auch ja verloren geht, hergeschenkt wird, weil ich dann einfach keine Chance habe.
Genau.
Weil die anderen einfach diesen Vorteil haben. Hat das auch dann in dieser Entscheidung mit reingespielt, das mitzumachen?
Das ist absolut. Also es waren, also du musst auch nochmal zurückdenken. Also heute ist ja Doping von hinten bis vorne aufgeklärt. Jeder weiß, was es ist, dass man das nicht machen darf, dass es auch rauskommt und so weiter. Aber damals war es halt nicht so. Damals wurde überhaupt gar nicht über das gesprochen. Also damals wurde es auch nicht in den Medien besprochen. Das hat halt irgendwie jeder gemacht und das wurde auch dir so präsentiert. Ja, und dann hieß es, es ist nicht unbedingt ungesund, wenn das unter ärztlicher Kontrolle ist. Also du machst dich auch nicht kaputt damit, sondern wenn das alles ärztlich betreut ist. Und dann hat mich, das Entscheidende war damals, also ich will gleiche Voraussetzungen haben, wenn ich am Start stehe. Oder ich kann aufhören und das wollte ich partout nicht. Weil ich habe mein ganzes Leben ja darauf ausgerichtet und habe alles entbehrlich gemacht und habe so viel trainiert, wie ich nur konnte und habe die Lehre abgebrochen und habe alles dafür geopfert. Und dann wollte ich natürlich nicht aufhören. Das war für mich eigentlich aus den damaliger Sichtweise war das gar nicht so schwer, dann zu sagen, nee, das will ich dann auch. Ja. Weißt du, wenn das nichts so Schlimmes ist, weil du bist dann, also ich wurde sofort gefangen, wo ich gesagt habe, Chancengleichheit. Stell die Chancengleichheit wieder dar, dann kommt dein Talent wieder zu Geltung.
Hat man sich dadurch dann auch einfach einen Tick unschuldiger gefühlt?
Ich
mache mich schuldig, aber nicht schuldiger als jeder andere hier auch gerade.
Es war noch nicht mal so, ich mache mich jetzt schuldig, weil damals war es noch so, es ging ja um das EPO, also um das EPO, was im Rückenmark dann praktisch mehr rote Blutkörperchen, das wie so ein Höhentrainingslager, wo du unter Sauerstoffmangel kommst und dann bildest du mehr rote Blutkörperchen und die transportieren halt ein bisschen mehr Sauerstoff in den Muskel. So, und dadurch, dass das praktisch so, wie willst du sagen, das war noch nicht verboten, also das war, konnte man nicht kontrollieren und irgendwie hat man das dann über diesen ganzen Transfer immer wieder mitgekriegt im Team, dass das schon lange gemacht wird. Ja, also in vielen, vielen Teams wird das schon praktiziert und manche haben das sogar so, oh, jetzt wissen wir auch, warum die so schnell fahren und jetzt haben wir das auch so. Also du hast so gar nicht so ein, heute hat man, also wenn man heute dopt, weil man ja so aufgeklärt ist und die jungen Fahrer und so weiter, die dann Profisportler werden, die wissen genau, was es ist. Die wissen genau, dass das nicht mehr passieren darf, dass das so flächendeckend in den Sport reingetragen wird. Und das wird ja heute so gemacht. Kommt ein Arzt zu dir und ja, ich habe da ein Geheimrezept oder so, der wird ja sofort angezeigt. Also heute ist ein ganz anderes Verständnis da. Und das finde ich auch gut. Das ist auch eine Aufklärung, die über viele Jahre passiert ist und das ist auch wichtig für den Sport. Aber damals war das überhaupt gar nicht, du hast es auch nicht in den Medien gehört, das wurde auch nicht über Doping gesprochen. Es war eigentlich in Anführungsstrichen auch kein Doping, weil es ja nicht auf der Liste, also es stand zwar auf der Liste, aber es konnte nicht kontrolliert werden, weil es körpereigen war. Also es waren so ganz viele Sachen und dann redest du dir selber fein. Das ist ganz klar, du sagst ja, ich betrüge ja keinen, sondern ich mache nur Chancengleichheit und jetzt ist wieder alles auf Punkt Null gesetzt und jetzt stehen wieder alle mit den gleichen Voraussetzungen am Start und jetzt kommt das Talent dann wieder durch. Ja. Das ist dir erst so ein paar Jahre später bewusst geworden, wo das dann immer mehr eingekreist wurde, wo dann auch rauskam EPO und so weiter und dann nachher, wo es dann kontrollierbar war, dann war es vorbei, aber dann hat man schon wieder, dann war schon wieder ein anderer Virus mit diesem Eigenblut im Sport, der dann so flächendeckend weiterkam. Aber es war eine andere Blase. Du bist da in so einer Blase, du redest dir das fein und du siehst dich nicht so unbedingt als schuldig, weil gegen die Leute, die du da kämpfst, weißt du, dass die es auch, also viele von denen, also alle kann ich nicht sagen. Ja. Das würde ich auch nie behaupten, aber sehr viele der Konkurrenten waren das Gleiche und.
Ja, die letzten 10 nicht. Die letzten 10 der Toni.
Das hast du jetzt gesagt. Nein, man weiß. Aber du siehst ja auch daran, du siehst ja auch nach der Doku, dass sich auch keiner von damals irgendwie jetzt laut beschwert hat, dass ich jetzt so sage, ja, das war damals halt so ziemlich flächendeckend. Da war ja keiner da, der sich jetzt richtig beleidigt gefühlt hat oder sowas, der jetzt ganz groß rauskam und hat gesagt, ja, der hat mich da beschuldigt oder so. Das ist ja auch schon so lange her und jeder, der damals mit dabei war, der weiß es auch. Weißt du, es ist nur wichtig, dass man da aufklärt und dass man jetzt versucht, einen sauberen Sport zu haben. Dass solche Seuche nicht mehr so flächendeckend in so einen Sport reinkommen kann. Das ist, glaube ich, wichtig.
Was ist denn das? Wie denkst du, wie sauber ist der Sport heute? Weil ich finde, über dem Radsport ist natürlich ja das, was alles rauskommt über die Jahre, ist natürlich immer dieser grundsätzliche Verdacht. Der ist halt nun mal einfach da. Wie würdest du es als Experte einschätzen, wie es heute ist?
Ja, ich bin jetzt natürlich so weit weg, aber heute ist ein anderes Verständnis da. Alleine schon durch diese hohen Strafen. Du bist halt auch mit dem Gesetz dann, bist du Gefängnisstrafen und so weiter. Also das ist jetzt nicht mehr so etepetete, dass dir nichts passieren kann. Mhm. Und die Jugend, die jungen Fahrer, die jetzt hochgekommen sind, die sind ja mit dem Problem auch Profi geworden. Die wissen, um was es da geht. Und ich glaube, das ist dieses Flächendeckende, was damals war, das gibt es heute nicht mehr. Mhm. Ja, also Hand für jeden würde ich auch nicht ins Feuer legen, aber so dieses, klar. Das ist ja immer wichtig, dass es nicht so überhand nimmt. Ja, heute wird man bestraft und wenn einer auffällt, ist das Team auch mit dabei und so weiter. Also umso höher die Strafen werden, umso krimineller das auch aufgestellt ist und du bist da mit Gefängnisstrafen rechnen und so weiter und ist das sicherlich nicht mehr so.
Ja, es gab ja mal so von außen gedacht, auch so diese einfache Hypothese zu sagen, okay, wenn jetzt auch alle sauber gewesen wären, hättest du die Tour dann 97 auch gewonnen, also halt nur etwas langsamer?
Also sehr viele sind davon überzeugt und ich auch. Ja, also die da dabei waren damals, das ist ja schon so wie so ein kleiner Ritterschlag, dass man das Talent schon von mir extrem absortiert hat und dass viele sagen, wenn das alles ohne gelaufen wäre, dann wäre das mindestens genauso erfolgreich gewesen. Ich glaube es auch, aber wie gesagt, spekulieren, also bin ich nicht so gut dabei. Aber ich glaube schon, dass man, wenn es alles normal gelaufen wäre, dann wäre das gleiche Ergebnis rausgekommen.
Ich meine, es gibt ja an der Doku auch die Aussage vom Fuent, das war das ja gesagt, aus dem Esel kann man am Ende auch kein Rennpferd machen. Also die Voraussetzungen müssen ja dann einfach schon da sein. Ja, und das Talent und die körperlichen Voraussetzungen, da kannst du ja auch machen, was du willst, sonst wenn das nicht gegeben ist.
Ne? Das stimmt und man muss auch
also
heute
bei dir könnte man machen, was du willst, Felix. Du kommst in Alpe d'Huez nicht hoch. Ja, also da kannst du reinschießen.
Nein, da muss man ja auch nochmal für eure Mithörer und für eure Fans muss man ja auch sagen. Man redet da immer von diesem schlimmen Wort Doping, was ist ja auch Doping, aber dieses, also manche stellen sich davor, man nimmt das oder so und dann fährt man auf einmal doppelt so schnell oder so. Das sind ja nur Nuancen. Ja, du musst ja trotzdem, da darf man nicht so, ich weiß auch gar nicht, ich habe das auch noch nie irgendwie mehr durchdacht, wie viel Prozent, also Prozente, das glaube ich, das sind Nuancen letztendlich. Ja, also, aber es geht halt, ja, wie in jedem Sport. Also jetzt ich bin ja auch ein sehr, sehr großer Fan von Skisport und jetzt habe ich ja auch einen Deutschen mit Linus
Strasser.
Linus Strasser hat er jetzt in Kitzbühel gewonnen, was ich super, super geil finde. Und da geht's ja um Zehntel, um Hundertstel, ja. Das ist ja nach zwei Läufen. Mm, ja. Und so muss man sich das auch vorstellen. Das Ebo war schon, das hat schon was gebracht auf alle Fälle, aber heute sind ja auch manchmal Sportler, die gar nichts für können, die eine Verunreinigung, irgendeinen Shake haben oder sowas. Aber die Geräte, die sind so justiert und so fein schon, das hat ja denen überhaupt nichts gebracht und trotzdem sind sie irgendwie positiv und das ist auch nicht fair. Muss man auch ganz klar sagen, dass man so eine Karriere dann zerstört wegen solchen Kleinigkeiten. Aber man darf sich da nicht vorstellen, Doping ist halt nicht, das bringt halt nicht so brutal viel. Man muss schon das auch von Haus aus können. Ne?
Das hätte man dann wahrscheinlich nur gesehen, wenn jetzt zum Beispiel du es nicht genommen hättest oder einer deiner direkten Konkurrenten. Ne? Was es dann am Ende über so eine Tour oder über so eine ganze Tour bringt. Ne? Also offensichtlich ist ja so eine Tour, ich habe mich immer gefragt, ist so eine Tour halt überhaupt zu schaffen? Also ich meine, das sind ja wahnsinnige Anforderungen, jeden Tag und dann da hoch und jedes Mal über 200 Kilometer, das überhaupt in diesen, ich glaube, zwei Wochen geht die Tour, ne?
Drei Wochen, das ist zu schaffen.
Ist das überhaupt zu schaffen? Aber anscheinend ja schon.
Das ist
nur
zu schaffen,
es geht
ja
dann nachher wahrscheinlich bei einer Bergetappe um die letzten 10 Kilometer, wer kommt da nochmal ein bisschen besser hoch wahrscheinlich, ne?
Ja, es ist dann nachher schon, also die Tour de France zum Beispiel können ja auch nur ganz wenige gewinnen. Das sind ja immer die gleichen, die immer die ersten 3, 4, 10, 5 Plätze untereinander teilen. Weil das ist ja auch so eine körperliche Geschichte, dass du 3 Wochen lang eben jeden Tag irgendwo die Leistung abfragen kannst. Und das ist ein Talent. Das hat mit Talent zu tun. Ja. Ja, das können immer nur die gleichen. Also es gibt ja ganz viele, die haben mehrmals gewonnen. Guck mal, ich bin 8-mal gefahren und war 8-mal auf dem Podium. Immer unter den ersten 3. Und das ist so, entweder hast du es oder du hast es nicht. Ja, über diese 3 Wochen. Extrem. Und da musst du halt so ein Multitalent mitbringen, du musst halt auf der Flachen, musst dann mit Auge fahren können, du musst natürlich auch ein super Team haben, also ohne Team geht's nicht. Ja, klar. Aber du musst auch Zeitfahren gut fahren, du musst die Berge gut hochkommen, du musst ein guter Abfahrer sein. Also es ist dieses Gesamte. Und deswegen ist es ja auch so schwer, die Tour de France zu gewinnen. Ja.
Was ich, also das war mein Gefühl in der Doku, sieht man auch immer wieder Ausschnitte zum Beispiel von Richard Virand, ja auch ein großer Fahrer damals. Bei ihm zum Beispiel hatte ich bei den Aussagen das Gefühl, das ist zumindest rübergekommen, dass er übers Dopen so spricht, so, keine Ahnung, wie übers Brötchen backen. Also bei ihm habe ich zum Beispiel überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass da ein schlechtes Gewissen mitspricht in seinen Aussagen. Das war bei anderen dann wieder anders, die schon auch genau wussten oder auch sich zumindest ja schuldig gefühlt haben, weil sie es auch bewusst gemacht haben. Wie war es bei dir zu dieser Zeit da? Ich meine, Richard Virand war ja auch ein großer Fahrer, auch da zu deiner Zeit. Bei ihm zum Beispiel hatte ich das Gefühl, wenn zum Beispiel Lance drüber gesprochen hat, dann war es so, ja, bewusst. Er wusste bewusst, dass er was Falsches macht und kann das auch irgendwie klar sagen und hat irgendwie natürlich dann auch bewusst betrogen. Bei Richard Virand hatte ich zum Beispiel das überhaupt nicht das Gefühl, dass der auch nur ansatzweise ein schlechtes Gewissen hat. Wie war das bei dir?
Doch, der hat auch ein schlechtes Gewissen, aber er wurde natürlich, weißt du, du bist in so einer Blase drin damals, dass du in der Anfangsphase, in den ersten Jahren, gab es nicht so schlechtes Gewissen. Weil eben auch das Thema nicht so groß war. Das war irgendwie, das wurde auch nicht als Doping genannt. Dann nachher, umso mehr Profijahre ich hatte, da kam das natürlich, klar, dann kam das mehr zur Sprache, Epo und so weiter und diese ganzen Sachen. Und da bist du dann aber in deiner Blase drin und weil du dann aber weißt, dass die Gegner dann auch nicht damit aufhören, redest du dir das dann ein. Das ist irgendwie zum Sport, Profisport, jetzt bist du in der Endklasse. Ja, auch dein Umfeld, der das dann schmackhaft macht, ja. Der James Bond geht ja auch nicht mit der Wasserpistole los und so weiter. Also solche sinnlosen, und im Nachhinein denke ich auch, lache ich auch darüber, aber du bist dann in so einer Blase und du glaubst dann daran, dass du dann nichts Falsches machst. Im Nachhinein weißt du natürlich, instinktiv weißt du schon, dass du was falsch gemacht hast. Ja.
Klar.
Und auch der Virang weiß es, aber damals, wo Festina 98 rausgenommen wurde, da hat er auch gewusst,
dass das zu Recht der Fall
alle,
ist.
Alle, die hier fahren, machen das Gleiche und ich werde rausgenommen und werde jetzt hier eingesperrt ins Gefängnis. Das waren ja die ersten Züge, wo dann auch Sportler praktisch auch mal ein paar Tage im Gefängnis übernachten mussten und das gab es vorher gar nicht. Du warst dir dem nicht bewusst. Ja.
Ja.
Aber umso länger ich bei den Profis mit dabei war, umso mehr musstest du das schon ausblenden und du wusstest schon, dass du das falsch machst. Ja, auf alle Fälle.
Man hat aber trotzdem umgekehrt das Gefühl, dass es, ich meine, bei dir war es natürlich sehr lange nur ein Verdacht, das muss man natürlich sagen, weil du es natürlich dann spät zugegeben hast. Trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt dann, dass es bei anderen Fahrern, die genau das Gleiche gemacht haben, in anderen Ländern deutlich schneller verziehen wurde, die dann teilweise schon auch wieder Rennen gefahren sind, nach irgendwie abgesessener Strafe, also abgesessen jetzt nicht Gefängnis, sondern abgewarteter Strafe, sag ich mal, bis sie wieder Rennen fahren durften. Hattest du auch das Gefühl, dass das schon vielleicht extrem war und in anderen Ländern das eher so in Anführungszeichen, nicht normal, aber du weißt, was ich meine, dass es einfach schneller irgendwie verziehen wurde, so mit der abgesessenen Strafe war das Thema dann auch erledigt.
Weil ich glaube, die anderen Länder wie Italien, Frankreich und auch Spanien und solche und Belgien und Niederlande und so, die haben eine längere Geschichte schon, also die haben eine längere Radsportgeschichte, weil die deutsche Geschichte ging ja mal ganz kurz mit Didi Thurau, ich weiß nicht, ob dir da was sagt, oder Rudi Altig, auch mal ganz gute Ergebnisse. Didi Thurau hat mal einen vierten Platz gemacht bei der Tour de France und dann war so ein kleiner Boom. Aber das ging ja eigentlich erst mit der Telekom und mit meinem Tour de France Sieg so richtig los. Ja, und da wussten aber die Leute gar nicht, was Radsport ist, was die Taktik ist, das Radsport schon immer. Zum Beispiel in Belgien hat man immer gesagt, wenn du nicht einmal positiv getestet wurdest, dann bist du kein richtiger Rennfahrer, so ungefähr. Die gehen damit ganz anders um, ja. Und die haben dann auch ihre Strafe abgesessen und haben dann wieder eine Chance gehabt. Und das war in Deutschland eben nicht möglich. Also ich wusste, das ist mein Karriereende, ich habe da keine Chance mehr, eine Strafe abzusitzen und dann wiederzukommen. Das ging in Deutschland nicht.
Ja. 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 Dann war es auch so nachher Richtung Karriereende, 2006 Ausschluss von der Tour, 2007 dann Karriereende und dann ja das, was du ja schon angesprochen hast, wirklich ein großes Tief, ein großes längeres Tief, immer in Etappen. Mhm. Was würdest du sagen, was der Auslöser für dieses Tief war? War es dann wirklich so diese Bestrafung und dass man dir deinen Sport, also deine Leidenschaft irgendwie dann gefühlt ein Stück weit weggenommen hat oder war es auch das Ergebnis natürlich dann, was dann medial losging nach dem 2-6, 2-7.
Nee, nicht mal das, sondern du musst ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, der Sport ist ja dann zur Familie geworden. Ja, das ist der ganze Klar. Freundeskreis. Also ich habe mit 9 angefangen und bin dann über die Sportschule zu den Amateuren und dann Profi geworden, jung. Das ist dann der ganze Freundeskreis oder sag mal 95% ist im Radsport. Also deine Kollegen oder die ganzen Leute, die du kennst, du bist praktisch, das ist so ein, wie, du fühlst dich so wohl in der Familie. Das ist ja auch eine Sportfamilie, Radsportfamilie, hält man ja auch öfters. Und auf einmal bist du so von über Nacht so, wirst du rausgerissen und bist dann praktisch wie so, als wenn du so ansteckend bist, verlierst du praktisch über Nacht dann deine ganzen Kontakte und alles, ja. Und das verkraftet man nicht. Mhm. Obwohl man weiß, ich habe auch immer gesagt, wenn du jetzt wirklich einen Fehler machst und du hast irgendwie eine verbotene Substanz eingeschmissen und bist dann wirklich positiv, also wirklich, also weißt du, was ich meine? Also wirklich, sag mal, mit Amphetamine oder sowas, ja. Oder mit Anabolika oder so. Dann hast du einen Fehler gemacht, du weißt, dass das kontrolliert ist, du hast einen Fehler gemacht. Und das zuzugeben, dann hätte ich auch kein Problem gehabt, weil das wäre mein wirklicher Fehler gewesen. Aber mit was ich dann konfrontiert war ja dieses Eigenblut dann. Und da wusstest du ja, also ich scheide über Nacht raus, ich verliere alles, was ich mir über die ganzen Jahrzehnte aufgebaut habe, also auch die Familie, den Freundeskreis und so weiter, das Team und da, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und die Show must go on. Also die Show geht einfach weiter. Also die Kollegen und alle, die machen gleich weiter, aber du bist dann praktisch durch Sieb gefallen und bist dann unten weg und bist dann auch nicht mehr wie so eine ansteckende Bazille, bist dann praktisch über Nacht weg. Ja, und das tut so weh. Weißt du? Wo du sagst, ja, machen ja, ich habe auch nichts anderes gemacht wie viele andere auch und auf einmal lässt man mich so alleine so fallen, obwohl die Radsportfamilie weiß, was Fakt ist. So, das tut so weh. Das tut so weh, und dann denkst du erst, ja, ich muss es alleine schaffen, ich bin Kämpfer, ich bin mit Kampf praktisch jeden Tag groß geworden und ich kann auch kämpfen, aber das ist was anderes. Das ist nicht der Sport, wo man sich misst und wo es eine Ziellinie gibt, sondern da gibt es dann Verfahren, dann sprichst du auf einmal nicht mehr mit deinen Kollegen, sondern nur mit Anwälte und da kommst du auf ein Terrain, wo du dich gar nicht mehr auskennst, wo du total verloren bist, ja, wo du angegriffen bist von allen Seiten und du kannst dich auch gar nicht mehr wehren, weil du erstmal den Kopf einziehen musst, dass du überhaupt da lebend rauskommst. Und dann denkst du, ich schaff das aber, da das nicht dein Metier ist, das ist dann nicht mehr, das hat nichts mehr mit Sport zu tun. Das hat auch nichts mehr mit Kämpfen zu tun und mit eigener Verarbeitung, sondern du verlierst dann so viel und da bin ich nicht mit klargekommen. Ja, das kann man eigentlich so sagen.
Also hättest du es im Nachhinein deutlich besser verarbeitet, höchstwahrscheinlich, wenn man das auch wirklich flächendeckend bestraft hätte, wenn man gesagt hätte, okay, alle, die dieses mit dem Eigenblut gemacht haben, die ziehen wir komplett alle aus dem Verkehr. Dann hättest du dich quasi nicht so als dieser gefühlt, der jetzt stellvertretend rausgezogen wird.
Ja, aber das konnte man einfach nicht machen. Ja, und dann siehst du ja auch, dass andere, die dann auch große Namen hatten, die sind dann nach ein, zwei Jahren wieder gestartet und so weiter in anderen Ländern und ich wurde immer noch verfolgt vom Staatsanwalt und musste noch mit Gefängnisstrafen und so weiter rechnen und das war schon, ist eine ganz andere Nummer in Deutschland gewesen. Ja. Und du denkst, du kannst das mit dir verarbeiten und du machst dann einfach was anderes, aber du musst, was dann aber dazukommt, was ganz wichtig ist, du hast ja dann das Ganze, oder ich hatte das ganze Leben lang auf den Sport ausgerichtet. Ich habe auch eben meine Lehre damals abgebrochen, ich habe auch nichts anderes gemacht. Ich hatte auch nichts anderes, wo ich jetzt einfach ausscheren konnte und dann einen anderen Weg gegangen bin. Das ist natürlich dann mit dem Namen, kannst du nicht einfach, das ist nicht so leicht, dann irgendwie ein Studium anzufangen oder irgendwo anders Fuß zu fassen und ich hatte dann ein paar Partner auch aus dem Sport und die wurde aber auch so unter Druck gesetzt von den deutschen Medien, dass die dann auch gesagt haben, nee, das können wir nicht machen, da geht unsere Firma dann bankrott.
Ja, klar.
Und da bist du immer wieder durchgefallen durchs Raster. Ja, und dann ja. Und das habe ich dazu, weil ich eigentlich auch so ein bisschen emotionaler Mensch bin und sehr sehr herzlastig, habe ich das einfach verwundet und konnte ich dann über die Jahre nicht mehr leben. Ja.
Das war ja auch der Moment, ne, wo glaube ich Christian Frommer dann irgendwie 2006, ja, wo er dir das mitteilt, ne, dass du quasi suspendiert wirst, also vom Team Telekom, und es war ja auch größtenteils in dem Moment aufgrund von damals ja irgendwie noch Gerüchten, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also dass quasi ja das Team Telekom einfach auch einen zu großen Image-Schaden hat, irgendwie mit dieser Vermutung mit sich auszutragen, also quasi auf dem Rücken des Sponsors, oder?
Ja, also im Nachhinein versteht man das natürlich, weil du riskierst nicht ein ganzes Team, denn auch nicht für deinen Topmann, Ja, dann muss halt dein bestes Pferd muss halt geschlachtet werden und das beste Pferd in dem Fall war ich. Und ja. aber du verträgst das ja nicht, weil du bist ja auch ein leidenschaftlicher Mensch. Du bist ja dieser Sport, diesen Profi-Dasein. Du kannst ja, also für Geld oder sowas kannst du das gar nicht. Das ist natürlich ein schöner, super schöner Bonus und ganz wichtig, ja, aber weiß, ohne, dass dein Herz da richtig dran hängt, dass du alles reingibst, deine ganze Energie und deine ganze Kraft und Entbehrung, schaffst du das nicht bis ganz oben. Das weißt du ja selber als Profisportler. Ja, und auf einmal ist das alles weg und du bist dann nachher noch, erst war es das beste Pferd im Stall und dann bist du nur noch eine Faxnummer. Du bist dann mit einer Faxnummer, da ruft er gar keiner mehr an, sondern bist du per Fax gekündigt und hast dann die ganzen Ärger alleine zu tragen und damit bin ich einfach über die Jahre nicht zurechtgekommen.
Mhm. Ja. Ja, was wir heute sehen, Jan, ich glaube, da kann ich auch für Toni sprechen. Ich meine, wir sind so ein bisschen auch ja mit dir aufgewachsen, was auch sehr präsent in unserer Kindheit, haben das ja immer gerne zugeschaut und ja, kann man heute sagen, dass wir auch sehr froh sind, dich in einer sehr guten Verfassung zu sehen. Das kann man schon sagen. Du warst in der Abhängigkeit. Ich meine, das hast du ja auch zugegeben. Wie bist du da rausgekommen? Kannst du Leuten, ja, die ähnliche Situationen durchmachen, auch aktuell irgendwo Tipps geben? Machst du das auch aktuell? Wie man da vielleicht einen Weg findet, ja, gut rauszukommen?
Das überlegen wir gerade. Also ich habe natürlich jetzt wirklich in allen Bereichen große Erfahrungen sammeln können und
leider,
man ist ja nicht mal im Nachhinein. Aber im Nachhinein ein bisschen Abstand sagt man ja. Schon leider, weil aber irgendwo bist du ja auch, sage ich mal, negativ reich. Also du weißt, was das mit dir macht, du weißt, was das bedeutet, ganz oben und ganz unten zu sein. Und das ist eine riesen Spanne. Ja, also damit da habe ich schon eine riesen Erfahrung, wo ganz ganz viele Leute gar nicht hinkommen. Gott sei Dank, sagt man natürlich. Hey. Aber ich glaube schon, dass ich da mit meiner Erfahrung dann auch demnächst oder in Zukunft auch vielleicht da mal ein bisschen ansetzen kann und vielleicht mal ein paar Vorträge oder sowas, gerade was junge Leute angeht, da kann ich bestimmt meine Erfahrung weitergeben, ja. Und ja, und ich habe mich damals auch rausgekämpft, natürlich habe ich es nicht alleine geschafft, ich brauchte meine Freunde, meine Familie, gerade meine Kinder haben mich dann letztendlich als erstes motiviert, weil ich hatte mich schon aufgegeben, ja, ohne Kinder wäre ich jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr da. Aber das ist natürlich dann das die größte Motivation, die dir als Mensch passieren kann.
Definitiv.
Wenn du Kinder hast. Und dann hat mir mein Sport auch wieder geholfen und meine Kraft und mein Kämpferherz, dass ich da dann mich dann wieder rausgeboxt habe. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich da auch immer noch gute Freunde hatte, ja. Und dass die Familie natürlich und die Kinder und alles zu mir gehalten haben.
Ja, und kannst da definitiv auch stolz auf dich sein. Ich meine, so wie du ja selbst gesagt hast, dass das ja wirklich schon harte Züge angenommen hat zu gewissen Punkten und dass du da auch ja so aufgeräumt, glaube ich, heute drüber sprechen kannst, zeigt ja diese Entwicklung der letzten Jahre. Und genau. Es gibt ja auch ganz andere. Ich meine, man sieht in der Doku auch, wie du auch zum Beispiel Marco Pantani gedenkst, wo das eben anders ausgegangen ist, ne? Und ich glaube, da kann man schon sehr froh sein, jetzt mal alle Erfolge im Sport oder was auch immer hin oder her. Ich glaube, dass das dann auch immer Momente sind, die einem bewusst machen, dass das auch nur vielleicht maximal auf Position 2 steht.
Absolut. Ja, das sind dann so Emotionen und du bist ja auch so, ich glaube, so, wenn du da in der, als Sportprofi, egal welcher Sport, das sind ja auch schon extreme Leute. Du musst ja schon extrem auch diszipliniert und bist ja auch wächst auch über dich hinaus und kannst auch kämpfen bis Open End eben. Und das war negativ bei mir, dass du auch diese Grenzen ausgelotet hast nach unten. Das ist ja auch mein Charakter, dass du sagst, ey, was kann ein Körper überhaupt aushalten? Aber es hat dort positive Seiten. Ja, du kannst ja auch wieder rauskämpfen und das kannst du dir die Erfahrung auch weitergeben. Und ich weiß, wo ich jetzt nicht mehr hin will. Also, sondern ich fühl mich jetzt wohl, so wenn ich in meiner Mitte stehe und die versuche ich halt immer wieder zu finden. Ja, momentan habe ich sie ganz gut und gibt so viele schöne Sachen und kein Sport oder ist es wert, dass du da kaputt gehst da dran, ne? Das ist einfach nicht wert.
So ist es. So ist es. Und ich glaube, das kannst du aus sehr guter Erfahrung sagen. Und wir bedanken uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Das hat uns großen Spaß gemacht. Wir sind uns ja leider persönlich noch nicht über den Weg gelaufen. Ich hoffe, das ändert sich. Ich hoffe, das ändert sich in Zukunft.
Ich wollte mich bei euch auch nochmal bedanken. Und ich muss sagen, also ich habe das erst gar nicht geglaubt, wo du mich angewotzt abtast. Da ging auch komischerweise, muss ich auch noch mal kurz erzählen, weil habe ich die Zeit noch, die Minute?
Ja, klar.
Da ging auch noch so eine Freunde von uns haben gesagt, ja, da geht gerade so eine Fake News rum und so weiter. Und ich dachte, Herr Toni Kroos, kann doch nicht sein, dass der mich anwotzt. Und ich habe das erst gar nicht geglaubt, das war irgendwie ein Krimineller, der jetzt irgendwie deinen Namen verwendet und so weiter. Ich wollte es erst nicht glauben. Und, aber ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ihr mich da gedacht habt. Und wie gesagt, also von mir und von meiner Familie, ich habe ja drei Kinder, also ich habe vier Kinder, aber drei davon sind Jungs. Alle totale Fans von euch und soll euch da ganz lieb grüßen. Und ihr macht das auch wirklich toll, muss ich sagen. Und danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Sehr gut.
Fand ich super.
Ich hoffe, dass wir uns mal sehen. Eine Geschichte hatte ich eigentlich noch vorbereitet. Eigentlich fast meine Lieblingsgeschichte der Doku, nämlich wie man auch eure Mützen, die ihr manchmal anhabt, wie man die auch noch benutzen kann. Aber das lassen wir jetzt mal weg, denn das sollen sich die Leute selbst anschauen. Jan Ullrich, der Gejagte, können wir wirklich nur wärmstens empfehlen. Und schaut euch das an. Tolle Doku. Hat uns großen Spaß gemacht, zuzuschauen und noch viel mehr mit dir zu sprechen hier heute, Jan. Vielen Dank für deine Zeit. Auch vielen Dank nochmal an Mike, Berater, Manager und Freund, genau, glaube ich, kann man absolut sagen.
Erst Freund und dann alles andere kommt danach.
So soll das
und
sein.
Und euch, also, gerade dir, Toni, du bist ja noch aktiv. Tolle Saison. Das
ist richtig.
Ich meine, ihr habt ja sehr erfolgreich gestartet. Danke. Ich verfolge das und euer Podcast ist das auch stimmt. total emotional und ich glaube, wir Mecklenburger sind da auch immer offen und ehrlich und das, so kommt ihr auch rüber. Also Kompliment auch und vielen Dank, dass ich heute Abend dabei sein durfte. Ja, euch viel Glück.
Danke, auch
Felix.
Alles
Übrigens
Gute.
Muss ich auch noch sagen, mein jüngster Sohn heißt Toni und mein Bruder heißt auch Felix. Einer meiner Brüder.
Das runde
doch alles nicht weit Parallelen.
Ja. Sehr cool.
Also euch vielen alles Dank, Gute, Jan. Ich drück die Daumen.
Jan, vielen Dank.
Danke dir.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.